Ja, hallo, auch von mir. Ich freue mich, dass ich hier predigen darf, schon lange nicht gepredigt und hoffe, dass ihr was auch davon mitnehmen könnt von der Predigt. Aber ich denke, da wird wahrscheinlich was drin sein. Worum soll es gehen? Also wir haben so ein bisschen momentan auch den Schwerpunkt oder Zukunft den Schwerpunkt in den Veranstaltungen, in den Predigten, wo es um einen evangeliumszentrierten Lebensstil geht. Wie schaffen wir das, dass wir evangeliumszentriert leben? Das ist jetzt erstmal ein ziemlich sperriger Begriff, da kann man auch relativ viel reinpacken. Ein paar Aspekte, ein paar vielleicht Fallen oder auch Klemmer, die man damit haben kann, versuche ich heute zu lösen und genau, hoffe, dass ihr da mithört und mit aufpasst und was davon mitnehmen könnt. Ich fange an mit zwei Bibelstellen. Normalerweise mache ich es eigentlich, wenn ich predige, ist es schon so, dass ich eine längere Bibelstelle nehme, die Bibelstelle dann wirklich in die Tiefe versuche zu entpacken und rauszupflücken und zu entdecken, was Gott da reingesteckt hat. Jetzt habe ich das hier in dieser Predigt ein bisschen anders gemacht, weil ich hier auch mal Sachen mit reingepackt habe, die mich über die letzten Wochen immer mal wieder irgendwie getriggert haben, angesprochen haben, die mir begegnet sind. Das heißt, hier ist tatsächlich auch was ja, so Zeugnishaftes mäßig mit drin in der Predigt. Und deswegen habe ich mir mehrere kleinere Bibelstellen rausgesucht, die ich da reinpacken kann. Das ist immer ein bisschen eine Gefahr, wenn man so Bibelstellen zusammensucht, dass man sich da eine eigene Theologie versucht mit zu begründen. Also ihr müsst gut aufpassen und dann mitdenken und gucken und überlegen, stimmt das überhaupt, was der Johannes sagt? Also genau, passt gut auf und prüft das und nehmt das Gute an. Ich fange an mit zwei Bibelstellen, da geht es darum, also Jesus erzählt die im Neuen Testament, wie Menschen zum Tempel bzw. zum Gottesdienst gehen. Die erste Bibelstelle, ich lese euch die vor, ihr könnt sie, also wie gesagt sind mehrere, ihr müsst nicht mit unbedingt rumblättern, es sind nicht so lange Stellen. Ich lese sie euch vor und ihr könnt einfach zuhören. Lukas 18, Vers 9 bis 14. Dann wandte sich Jesus einigen Leuten zu, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Zwei Männer, ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer, gingen zum Gebet in den Tempel. Der Pharisäer stellte sich hin und betete für sich. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen, all diese Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder wie dieser Zolleinnehmer dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von all meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer jedoch blieb weit entfernt stehen und wagte nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott sei mir gnädig, ich bin ein Sünder. Ich sage euch, dieser Mann wurde von Gott für unschuldig erklärt, der andere nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird von Gott erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird von Gott erhöht werden. Genau, das ist eine Stelle, über die bin ich vor ein paar Wochen gestolpert. Und habe ein bisschen was dazu gelesen, auch nur eine Andacht, und fand das interessant, weil auch in der Andacht so drinne stand, dass es nicht so die Sünden der Außenstehenden sind, die der Kirche schaden und auch nicht unbedingt das, wovon wir denken, was der Kirche schadet, sondern dass es oft einfach stolze Christen sind, hochmütige und stolze Christen. Und jetzt ist es ja so, an dieser Stelle wird nun Pharisäer beschrieben, wo keiner von uns wahrscheinlich sagen würde, naja, so schlimm bin ich jetzt ja nicht wie der Pharisäer, der sich so sowas anmaßt und so überheblich ist. Wir sind ja eigentlich demütig. Ich glaube, es passiert aber ein Stück weit schon, wenn man sich hinterfragt, manchmal in bestimmten Situationen, dass man Abstufungen macht oder Dinge in Schubladen steckt, Menschen in Schubladen steckt. Das heißt, es ist schon eine Gefahr. Und dieser Stolz, der kann schon für den Christen auch gefährlicher sein als andere Formen des Versagens. Warum? Weil wenn ich versage, dann bin ich gezwungen, zu Christus zurückzukommen. Ich habe keine Chance. Niemand sonst kann mir Schuld vergeben. Das heißt, meine Sünde sollte mich optimalerweise wieder eigentlich zu Gott oder zu Jesus zurücktreiben, in seine Arme, der kann das reinwaschen. Aber wenn ich stolz bin auf meine eigene Leistung, was ich so mache, wie ich mein Glaubensleben aufgebaut habe oder irgendwas, dann baue ich mir ein Haus, in dem ich selber gut klarkomme, in dem ich Christus vielleicht irgendwann gar nicht mehr brauche oder ich merke es nicht, dass ich eigentlich mich wegbewege von Christus. Obwohl es offensichtlich hochgeistliche Sachen sind. Ne? Bei den Pharisäern, die waren ja auch der Meinung, dass sie hochgeistliche Sachen machen, aber es klappte dann nicht, weil ihr Herz eben nicht bei Christus war oder bei Gott war. Das Gute ist ja, dass Gottes Gnade jedem zur Verfügung steht, dem Sünder genauso wie dem Pharisäer. Und genau, warum erzähle ich das? Weil ich glaube, dieser Hochmut, der fängt eben da an, wo wir bestimmte Abstufungen machen, wo wir sagen, bestimmte Dinge sind geistlicher als andere und wir uns da irgendwie was, manchmal so ein Gedankengebäude aufbauen, was glaube ich nicht sein soll. Ich habe noch eine zweite Bibelstelle, die ein bisschen dazu passt. Auch da kommt eben ein Mensch zum Gottesdienst, zum Altar steht hier. Matthäus 5, Vers 23 bis 24. Wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und es fällt dir dort ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar liegen, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und bring Gott dein Opfer dar. Und natürlich geht es in dieser Bibelstelle erstmal um Versöhnung. Unfriede, wenn er da ist in der Gemeinde, dann blockiert er einfach den Glauben und die Gemeinde. Es geht aber, glaube ich, wenn man es allgemeiner betrachtet, einfach um Beziehungen. Also wer zum Altar geht, der will ja normalerweise seine Gottesbeziehung, der was Gutes tun. Der will vielleicht in seinem Glauben wachsen, der will die Beziehung zu Gott stärken. Aber unsere Gottesbeziehung kann nicht wachsen, wenn unsere Beziehungen zu Menschen vernachlässigt werden. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass die genauso wichtig ist. Das ist erstmal eine krasse Behauptung. Ich habe noch andere Bibelstellen. Ich habe hier zum Beispiel Markus 12, Vers 29 bis 31, wo Jesus von dem höchsten Gebot spricht. Das erste Gebot von allen ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein einiger Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstande und aus deiner ganzen Kraft. Und das zweite, ihm gleiche, ist dieses, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Das heißt, Jesus baut ja so, wie so ein, kann man sich so ein Dreieck vorstellen, hier bin ich, da ist der Mensch neben mir und da oben ist Gott. Ich kann aus diesen drei Punkten ein Dreieck bauen, aus Beziehungen. Also jede Seite ist sozusagen eine Beziehung in diesem Dreieck. Der Nächste hat genauso eine Gottesbeziehung, wie ich eine habe und ich habe eine Beziehung zum Nächsten. So, dieses Dreieck kann man sich ja grob vorstellen. Und in diesem höchsten Gebot steckt drin, dass diese Seiten des Dreiecks alle gleich wichtig sind. Also wir sollen die nicht irgendeine höher gewichten oder eine vernachlässigen. Und das ist vielleicht immer wieder eine Gefahr. Also entweder, weil ich mich in meiner Heiligkeit irgendwie abschotte und dabei irgendwie meine menschliche Beziehung zum Nächsten Schaden nehmen oder andersrum natürlich, wenn ich mich ganz nur in meine Freundschaften, vielleicht in meine Familie, in ein soziales Engagement investiere, was alles gut ist, aber keine Zeit habe für meine Gottesbeziehung, dann ist es eben auch nur flach. Dann baue ich das Dreieck eben nicht auf. Ja? Genau. Also für uns gereifte Christen, glaube ich, ist so, also wenn ihr dazugehört, da gehe ich mal jetzt von den meisten vielleicht davon aus, dann ist, glaube ich, die Gefahr schon höher, dass wir unsere Beziehung zum Nächsten vernachlässigen und nicht vielleicht so sehr unsere Gottesbeziehung. Weil wir vielleicht im Kopf, also vielleicht seid ihr auch ganz anders, tickt ganz anders, dann super, aber ich glaube, ich zum Beispiel ticke manchmal schon so, dass ich bestimmte Sachen höher werte und ich sage, okay, also beten ist schon Level 10 und wer Bibel liest, das ist so Level 15 und ganz oben kommt vielleicht ein Predigen oder so, ne, 100 Punkte. Das läuft alles unter geistlich. So, und bestimmte menschliche Sachen, Freunde treffen, Eltern anrufen, auf Kinder aufpassen, Arbeitskollegen unterstützen, das gibt höchstens 1 bis 5 Punkte, so ungefähr. Ne? Also manchmal baut man sich da schon, ich übertrage das jetzt nicht immer auf euch, ich spreche von mir, wenn ich predige, überträgt man das schon so ein bisschen in seine Einschätzung. Und diese Trennung zwischen geistlich und menschlich, weltlich, ich glaube, die sollen wir nicht in unseren Köpfen verankern. Das beste Vorbild ist Jesus, der war ja ganz Mensch und ganz Gott. Er hat diese Grenze eigentlich eingerissen. Also er musste auch mal damit leben, dass die Leute ihm das vorgeworfen haben. Ja, auf der einen Seite haben sie ihm vorgeworfen, dass er zu weltlich ist, dass die Jünger nicht fasten, dass er mit Zöllnern und Sündern essen geht, wo er doch eigentlich ein Rabbi, also ein Geistlicher ist. Und auf der anderen Seite hatte Jesus in den Synagogen vom Reich Gottes gesprochen und sie haben ihm vorgeworfen, er ist doch nur der Zimmermann aus Galiläa, er ist doch nur ein Mensch. Ja? Also bei Jesus hat beides perfekt also ist beides in Perfektion, ganz Mensch und ganz Gott. Aber die Leute konnten das auch nicht so ganz annehmen, weil wir eben schon tatsächlich gerne auch in Schubladen denken, glaube ich. Und Jesus hat es uns vorgelegt, wie man diese Trennung zwischen geistlich und menschlich aufhebt. Und ich behaupte als nächstes, dass er da sogar das von uns auch verlangt. Mitten in der Bergpredigt, also auch Matthäus 5 oder 6, sagt Jesus, ihr sollt vollkommen sein, so wie unser Vater im Himmel. Und das ist erstmal ein krasser Anspruch. Und wenn man den für sich erstmal so rausnimmt, den Vers, dann würde ich, die meisten Christen wahrscheinlich auch, den so interpretieren wie, du musst perfekt sein. Im Sinne von, du darfst nur noch geistig sein, damit keine Sünder an dich rankommt. Aber dieser Satz, der steht eigentlich genau in dem Abschnitt, wo Jesus über die Nächstenliebe spricht. Und da geht es eigentlich um unsere menschlichen Beziehungen, wo er sagt, ihr sollt vollkommen sein. Deswegen sage ich, die größte Gefahr und die blödesten Folgen für unser Christsein, für uns Christen, ist nicht, dass wir irgendeine geistliche Wahrheit noch nicht korrekt verstanden haben. Oder dass wir wieder vor Gott schuldig werden. Ich glaube, die größte Gefahr ist, dass wir lieblose Christen werden. Und ihr kennt ja Paulus, der war ja auch ein Theologe eigentlich, wenn man so will. Hat sich ganz viel mit Gemeinde beschäftigt, mit ja auch Glaubensgrundsätzen, die er in seinen Briefen mitgeteilt hat. Aber ihr kennt auch das Hohelied der Liebe, in dem er geschrieben hat, also selbst wenn ich alles Heilige und Hochgeistliche betrachte und da wäre keine Liebe, dann ist auch das wertlos. Und die Liebe wird sichtbar in unseren Beziehungen zu Gott und zu den Menschen. Also wieder in diesem Dreieck. Es gibt noch mehr Bibelstellen, die darauf hindeuten. Also wenn man die Bibel mal unter dem Aspekt liest, man kann tatsächlich die Bibel mehrmals lesen, auch das Neue Testament. Man muss sie nicht nur einmal lesen. Das Wichtigste ist, dass man versteht, welche Rolle Christus und also Jesus spielt. Aber man kann immer wieder das Neue Testament auch unter bestimmten Voraussetzungen lesen. Zum Beispiel kann man sich überlegen, okay, wenn ich jetzt, wenn es darum geht, geistliche Beziehungen zu Gott oder Beziehungen zu den Menschen und lese dann nochmal das Neue Testament, dann fallen immer viele Verse auf. Zum Beispiel in Jakobus 1, Vers 27 steht, ein reiner, unbefleckter Gottesdienst vor Gott dem Vater ist der. Punkt, Punkt, Punkt. So jetzt, was würdet ihr sagen, was kommt dann? Also beten, Bibel lesen, Gemeindeversammlung besuchen. Tatsächlich steht da, die Witwen und Waisen in ihrer Trübsal besuchen. Wer hätte darauf gekommen? Verbindet man erstmal nicht mit einem perfekten Gottesdienst. Ja? Also, aber es gibt viele Stellen, die man dann entdeckt, wo man erkennt, okay, es geht Gott oder Christus genauso um die Beziehung zu unserem Nächsten. Es kommt dann noch der Nachsatz, in diesem Vers, also ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott dem Vater ist der, die Witwen und Waisen in ihrer Trübsal besuchen und sich von der Welt unbefleckt erhalten. Und leider ist es so in der Kirchengeschichte so ein bisschen hingewandelt, dieser Begriff in sich von der Welt fernhalten. Aber es soll eigentlich eine Trennung sein zwischen unserem geistlichen Leben und der Sünde. Da muss eine ganz klare Trennung sein. Aber zu unserem geistlichen Leben gehört auch die Welt, in der wir leben. Ja? Und die Trennung läuft manchmal nicht ganz korrekt. Das heißt, ich glaube, wir machen da manchmal eine unnötige Trennung zwischen geistlich und menschlich. Und ich glaube, dass unser Christsein ausdrucksstärker wird und prägender, je mehr Licht und mehr Salz werden wir in der Welt sein, wenn wir das berücksichtigen. Auch unsere Gottesbeziehung wird dadurch wachsen, wenn wir an unseren menschlichen Beziehungen die genauso wichtig erachten und daran arbeiten. Ein Christsein, das ist ja immer auch als Miteinander gedacht. Darum ist ja auch hier also Gemeinde so wichtig. Ne? Das ist so der Ort, wo diese beiden Beziehungsebenen sich ja treffen. Also wir machen hier eigentlich versuchen wir was von Gott mitzubekommen und Gott anzubeten. Wir haben diese Ebene nach oben, aber wir sind ja auch hier zusammen als Gruppe von Menschen. Ja? Haben diese Ebene zur Seite. Und genau, der Gottesdienst ist dafür ein Rahmen. Wir hatten vor einem Monat eine tolle Gemeindefreizeit, wo das auch perfekt war, wo es diesen guten geistlichen Input gab und genauso eine tolle Gemeinschaft und einen Austausch, also wo man an diesen beiden Beziehungsrichtungen gleichzeitig wachsen konnte. Genau. Und auch dieser Strandbadgottesdienst ist eigentlich ein super Rahmen dafür, weil wir ja jetzt nach dem Gottesdienst nicht auseinanderlaufen, sondern auch danach noch uns unterhalten können, uns austauschen können, wie es uns geht, was wir vielleicht im Glauben gerade erleben oder nicht. Und mit Gästen ins Gespräch kommen. Also auch hier sind die Möglichkeiten da, auf beiden Ebenen zu wachsen und uns gegenseitig auch zu bereichern. Genau, da freue ich mich schon drauf. Ein bisschen was erzähle ich aber davor noch, bevor wir langsam in den Teil dann übergehen. Jetzt das Erzeugnis würde ich jetzt nicht nennen, aber was ich so erfahren habe in den letzten Wochen, geht halt auch ein bisschen in die Richtung, dass es eigentlich blöd ist, wenn man Gott von vornherein rausklammert oder ausklammert oder einschränkt, wenn man nicht erwartet, dass Gott im Alltag oder in bestimmten weltlichen Situationen da ist und dass manche Situationen vielleicht gar keine Relevanz haben für unser Glaubensleben. Wenn man das von vornherein denkt, und manchmal denke ich das auch, dann vergibt man eigentlich Chancen. Ihr kennt ja aber wahrscheinlich auch den Psalm 139, was einer meiner Lieblingspsalmen ist. Da geht es ja darum, Gott kennt mich, Gott sieht mich. Und selbst wenn ich an das äußerste Ende des Meeres gehe oder in die tiefste Unterwelt, dann ist Gott da. Und klar, das ist erstmal ein Gott, der mich sucht und mir nachgeht. Aber ich glaube, übertragen heißt es auch, wenn ich in irgendeinen Ort gehe, wo ich denke, also hier ist Gott vielleicht gar nicht. Es wird auch dort Anknüpfungspunkte für meinen Glauben geben und Gott wird da sein. Es wird diese Punkte geben, wo ich meinem Glauben wachsen kann. Gott ist auch da. So übertrage ich diesen Psalm und diesen Vers auch. Mir ging das so ein bisschen so, ich war vor 3 Wochen für 3 Tage bei einer Konferenz in Prag und da ging es um Bitcoin, eine Kryptowährung. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt was sage. Es ist was, wo ich dachte, rein technisches, was mich überhaupt nicht interessiert eigentlich, wirklich, weil, womit ich auf der Arbeit auch gar nichts zu tun habe. Mein Chef ist davon begeistert und er wollte mir eine Freude machen und hat gesagt, komm mit nach Prag. Und Prag ist eine super schöne alte Stadt. Bin ich natürlich mitgefahren. Habe aber nichts erwartet. Und weil mich das war eine Konferenz mit mehreren Seelen, wo verschiedene Tracks liefen mit verschiedenen Inhalten, und weil mich das Thema jetzt technisch nicht so interessiert hat, habe ich mir den philosophischen Track rausgesucht, also einen Raum, wo es total abgefahren war. Also waren echt Typen dabei. Der eine gründet freie Städte auf der Welt. In Honduras gibt es zum Beispiel 2 Siedlungen, wo Leute einen Bürgervertrag schließen und ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten leben. Der eine Redner war ein totaler Fan von psychedelischen Drogen, sein Bewusstsein zu erweitern. Also ich bin ja allem kritisch gegenüber entgegengestanden. Nicht, dass ich jetzt Fan von diesen Leuten war, aber ich fand es echt skurril, was da alles eben war. Ne? Also Leute, die nur 3 Monate in jedem Land leben, damit sie von keiner Behörde erfasst werden. Naja, das ist eine ganz komische Szene. Interessant war dann aber, dass es immer auch in die Richtung geht, also was glauben diese Menschen eigentlich? Und da war auch ein Kulturhistoriker dabei, der hat versucht, immer Analogien zu finden für diese Szene. Und die gab es mehrere Bilder. Und als er dann gefragt wurde, was passt denn am besten, hat er gemeint, ja, eigentlich eine Religion. Eigentlich sind diese Menschen religiös. Es geht ihnen um Moral, es geht ihnen um Vertrauen. Also viele haben so ein T-Shirt mit dem Bitcoin-Slogan Don't Trust, Verify, also vertraue niemanden, sondern prüfe. Letztendlich vertrauen die aber einem Algorithmus. Also sie vertrauen auch. Aber für die ist es ein ganz wichtiges Thema. Wem kann ich vertrauen? Wer sagt mir die Wahrheit? Der böse Staat, die bösen Behörden. Und das fand ich total spannend. Es war jedenfalls überhaupt nicht langweilig, wie ich vorher gedacht habe. Ich habe gedacht, ich muss da diesen Tag absitzen und kann mir dann endlich am nächsten Tag Prag angucken. Aber es war super spannend, weil ich gemerkt habe, diese Leute sehen sich eigentlich auch nach Verlässlichkeit, nach Wahrheit, nicht ausgenutzt zu werden, nicht missbraucht zu werden, nicht belogen zu werden. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Sehnsucht, die immer größer wird. Also Pontius Pilatus hat schon gefragt, was ist Wahrheit? Und, obwohl die Situation besonders war und klar ist, dass man sich auch entscheiden kann, ob man eine Wahrheit glauben will oder nicht. In der Situation ist es eine Frage, die, glaube ich, viele beschäftigt. Wem kann ich vertrauen? Woher weiß ich, ob Johannes seine Predigt geschrieben hat oder eine künstliche Intelligenz? Ja, also wem kann ich vertrauen? Was heute so viel im Wandel, dass es, glaube ich, ein ganz großes Thema ist. Und ich kann es den Menschen auch nicht verübeln, wenn sie nach der Suche nach Vertrauen nicht bei der Kirche anklopfen, weil über die Jahrhunderte die Kirchen, gerade die großen Kirchen, so viel Vertrauensbruch und Missbrauch geschehen lassen haben, dass die Leute erstmal woanders suchen. Zum Beispiel im Algorithmus eben, wie jetzt bei dieser Konferenz da. Ja. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es, an diesen Orten zu sein und auf Christus zu zeigen. Also Jesus, beziehungsweise der dreieinige Gott, ist, glaube ich, der Einzige, von dem ich überzeugt bin, dass er nicht enttäuscht, dass er nicht missbraucht und dass er niemals lügt. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, wenn wir auch an diesen komischen Orten sind, wo komische Leute sind, wo es abgefahren ist, wo man vielleicht das erstmal gar nicht erwartet, dass man irgendwie Berührungspunkte hat zum Glauben, weil es sie da geben wird. Auch an den Enden der Erde und im tiefsten Tiefen des Meeres. Also ganz eindrücklich waren wir das auch bei einem Workshop da in Prag. Da ging es darum, die Transformation von Führerschaft, also von Leiterschaft so. Weil diese Szene ja gegen Hierarchien ist. Es soll möglichst flach und dezentral sein. Und da ging es so ein bisschen darum, wie man wegkommt von diesem Top-Down-Boss, der eine Hierarchie in einem Unternehmen oder wo auch immer hat, zu einem gleichberechtigt gegenseitig unterstützenden Leiten. Und da war halt ein Workshop, da gab es Gruppengespräche, waren Softwareentwickler, glaube ich, aus aller Welt da. Und die Frage, die da erstmal gestellt wurde, was findet ihr an dem Teamleiter gut? Also natürlich denken die meisten dann an die Softwareprojekte, aber leiten tut man immer überall, in der Familie, irgendwo in der Gemeinde. Man ist an ganz vielen Stellen ist man ein Leiter. Und also wie gesagt, die Leute um mich herum haben diskutiert und da kam jetzt nicht sowas wie der perfekte Teamleiter hält alle Projekttermine ein oder der perfekte Teamleiter besorgt das beste Schulungsmaterial. Die Leute haben gesagt, der beste Teamleiter ist visionär. Er muss Vertrauen haben und Vertrauen ausstrahlen. Er muss unterstützend sein. Er muss sich vor sein Team stellen. Er muss geduldig, gelassen und demütig sein. Und ich habe gedacht, hey, also ich kenne einen, der so ist. Perfekt. Jesus. Ne? Also ist es mir so aufgefallen, was die Leute eigentlich suchen oder wonach sie sich sehnen, selbst an so einem komischen Ort, in so einer komischen Runde, ist Christus. Sie wissen das nur nicht. Ja? Aber sie suchen eigentlich Christus. Ich kenne keinen, der so visionär, so vertrauenswürdig, so geduldig und demütig ist wie Jesus Christus. Und ich glaube, für mich war das eine wichtige Erkenntnis. Also wir nennen ja andere Menschen nicht Christen, weil sie Christus noch nicht kennen, aber ich glaube, die suchen tatsächlich nach ihm. Sie wissen es nur nicht. Sie suchen nach Wahrheit, nach jemandem, dem sie ganz vertrauen können. Und Christus ist eigentlich das Beste, was diesen Menschen passieren kann. Und ich glaube, das nimmt auch so ein bisschen selbst auferlegten Druck von uns Christen oder von uns als Gemeinde, weil sich viel darum dreht, was wir machen können oder machen sollen, wie ist so der erste Eindruck, den Nicht-Christen von uns haben, persönlich, von uns als Gemeinde. Genau, was können wir anbieten? Und, also ich für mich muss klar bekennen, ich bin nicht besser als der Mensch neben mir. Ich bin nicht perfekt. Also auf mich sollten sie lieber nicht gucken. Und unsere Gemeinde macht vielleicht einiges besser als die großen Landeskirchen, aber unsere Gemeinde ist auch nicht perfekt. Und wir werden Menschen als Gemeinde vielleicht genauso enttäuschen. Wir können nicht jedem so begegnen, wie er es braucht oder wie sie es vielleicht wünscht. Aber was ich will und was wir als Gemeinde, glaube ich, wollen, ist auf Christus zeigen. Deswegen heißt die Gemeinde ja auch Christusgemeinde, ja. Weil ich glaube, dass die Menschen eigentlich ihn suchen und ihn brauchen. Und wir als Gemeinde wollen natürlich einen möglichst guten Rahmen dafür schaffen, damit die Menschen Christus hier finden können. Aber wir wollen den Fokus nicht auf dem Rahmen haben, sondern den Fokus auf Christus. Das Letzte, was wir von Jesus lesen können, als er noch auf der Erde war, also nach der Auferstehung, genau in dem Moment, wo er in den Himmel aufgefahren ist, in der ersten Apostelgeschichte 8, verabschiedet er sich ja sozusagen und gibt keine Anweisung, wie wir besonders gut Gemeinde bauen oder wie wir ein super persönliches Glaubensleben entwickeln können, sondern er sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welche auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein, zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Welt. Danach ist er weg. So. Und ich glaube, man macht sich das so einfach, wenn man an dieser Stelle so wie bei einem Missionsbefehl sagt, okay, also wir sollen Menschen suchen, die als Missionare in fremde Länder gehen, das schon, aber ich glaube, da steckt noch mehr drin. Das ist ja passiv formuliert. Ihr werdet den Geist empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und ich glaube, da steckt eben auch drin, egal wo auf der Welt, ich würde sogar sagen, das ist nicht auf Orte eingeschränkt, also egal in welcher Gesellschaft wir uns befinden, in welchem Lebensbereich, welche Zeit, ob wir Alltag haben, Arbeit, sonst was, in allen Situationen sind wir ein Zeugnis für Christus, weil wir Christen sind. Und das ist nicht, was hier formuliert wird, ist nicht irgendwie ein Spezialbefehl für eine Gruppe von Missionaren, die an einen bestimmten Ort gehen sollen. Sondern es ist einfach eine Wahrheit, egal wo wir uns befinden, was wir gerade machen. Wir sind Zeugen für Christus, immer, in jeder Situation. Und das ist mir bewusst geworden, so ein bisschen, weil ich ja gedacht habe, als ich eben nach Prag gefahren bin, okay, da passiert nichts. Das ist so ein abgefahrenes Thema, die Leute sind so weit weg von Gott. Aber trotzdem, es gibt immer Anknüpfungspunkte, immer können wir auf Christus hinweisen. Genau, ich fasse das einmal nochmal ganz kurz zum Schluss zusammen. Es geht um das ganzheitliche Christsein, so kann man das ja auch nennen. So hat Matthias das ja auch schon betitelt. Mein Christsein soll nicht nur in Gemeinde und im Gottesdienst stattfinden. Es soll keine örtliche oder zeitliche Beschränkung geben. Angefangen habe ich ja damit, dass ich in meinem Kopf und vielleicht auch in euren Köpfen manchmal so eine Trennung und Gewichtung und Bewertung einschleicht. Das, was ich für die Gemeinde mache oder für meinen Glauben. Nur das ist geistlich und nur das ist gut. Alles andere, alle anderen Beziehungen, Gemeinschaften sind nicht so wertvoll und das ist eben unbiblisch. Die Bibel unterscheidet zwischen einem geistlichen Leben und einem Leben in Sünde, also zwischen Beziehung aufbauen und Beziehung zerstören. Aber das geistliche Leben, das erstreckt sich eben nicht nur auf unseren Gottesdienst und das Bibellesen, sondern auf unser ganzes menschliches Leben mit allen Beziehungen, die wir haben. In all unseren Lebenssituationen, mögen sie noch so trivial sein, sind wir seine Zeugen. Immer wo wir Menschen begegnen, begegnen wir Menschen, die Christus brauchen. Und nach dem suchen, was in Perfektion nur Gott schenken kann. Und auch wenn das verborgen ist, weil wir einfach so geschaffen sind, weil das unsere gottgegebene Natur ist, suchen wir Beziehungen, wir suchen nach tiefem Vertrauen, nach Anerkennung und Liebe. Das ist das, was Gott geben kann. Genau, und uns Christen, die wir hoffentlich Gott auch schon so kennengelernt haben, nimmt das, glaube ich, eine große Last ab und einen großen Klemmer, gerade wenn wir so diese Worte evangelistischer Lebensstil hören und damit Sachen, bestimmte Sachen verbinden. Wir sind nämlich keine Händler, die irgendwie den Menschen versuchen müssen, was anzudrehen, was sie gar nicht haben wollen. Denn die Menschen um uns herum, die suchen mehr oder weniger bewusst Christus und das, was er nur geben kann. Und das, was wir denen andrehen wollen, ist auch nicht unser makelloser christlicher Lebensstil oder unsere perfekte, coole Gemeinde. Die Menschen brauchen Christus und wir wollen auf den hinzeigen oder besser hinzeugen. So habe ich das zusammengefasst. Ich würde jetzt ein Abschlussgebet machen, dann gibt es eine kurze Zeit der Stille und dann singen wir noch zusammen ein Lied, ne? Ja, Christus, ich bitte dich um Vergebung, wo ich manchmal dich ausklammer aus meinem Leben und aus Situationen oder wo ich einfach nicht erwarte, dass du da bist oder dass du Situationen nutzen kannst und das dann so dahin plätschert. Ich bitte dich einfach, dass mir das viel mehr bewusst wird und uns allen bewusst wird, wo auch immer wir hingehen, was immer wir machen, du bist da und wir können auf dich hinzeigen. Und es ist gut zu wissen, dass alle Menschen letztendlich dich suchen, obwohl sie es vielleicht nicht wissen, aber dass du das Beste bist, was den Menschen passieren kann. Und das macht Mut und ich freue mich und will in den nächsten Situationen, die du schenkst, das im Hinterkopf haben. Und ich bete dafür, dass die Situationen kommen für uns, also nicht nur für mich, sondern für alle hier, dass wir wirklich Zeugen sein dürfen und will nicht werten zwischen einem hochgeistlichen Leben und dem, was normal und menschlich ist und einfach sein muss, sondern ich will alles dir hingeben und hinlegen und jede Zeit, jeden Moment und möchte mit dir das zusammen durchgehen. Und das bitte ich dich auch für jeden, der hier ist, dass du das schaffst in der kommenden Woche, dass du Situationen schenkst, wo sie wissen, du bist da und du hast die Situation genauso hingeführt und ja, einfach dieses Bewusstsein da ist, okay, es geht jetzt nicht nur um was Normales, sondern es ist immer was Geistliches. Ich bin immer ein Zeuge für dich, Christus. Und da schenk uns den Mut, Herr. Amen.